gar nicht so einfach, das Thema Einheit zu behandeln und das Gefühl zu haben, eigentlich in der Theorieklasse, in der Praxis nicht machbar. So ein bisschen wie heute mit dem Wetter, wir sehen uns nach Sonnenschein und, wie sieht es aus, nicht unbedingt nach Sonnenschein. Im Himmel möglich, hier auf Erden. Und so, wir sind gespalten. Auf der einen Seite ist dieser Anspruch da, David hat letzten Sonntag darüber gepredigt, und andererseits merken wir, irgendwo klafft da was auseinander. Theorie und Wirklichkeit sind irgendwie weit auseinander. Schön, dass der Andi, der war sehr kreativ, das Thema so formuliert hat, Einheit ganz nach meinem Geschmack. Ich meine, das ist doch möglich. Wenn es so ist, dass es mir gefällt, müsste diese Einheit doch möglich sein, oder? Geht ihr mit? Das Problem ist natürlich, dass es dann schon im Detail schwierig wird, weil wir ja so unterschiedlich gemacht sind von Gott. Warum hat er das eigentlich so gemacht? Hätte das doch anders machen können. Ich kann mal gucken, geht das, oder? Eigentlich schon, ja. Gib mal ganz kurz nochmal. Vielleicht benutze ich auch die falsche Taste hier. Aha, es geht weiter. Ich hoffe, ich war es diesmal nicht eher dahin. Ich habe versucht, welche Bilder würden Einheit darstellen? Das ist eins davon, was Einheit demonstrieren soll. Ist heute Morgen so ein bisschen, damit ihr aufmerksam bleibt, werden manche Wörter einfach mal ausgeblendet und ihr müsst dann ergänzen. Dann seid ihr immer voll mit dabei. Allerdings bei diesem Bild von Einheit kamen mir auch Zweifel. Vor allen Dingen stellte ich mir vor, dass ich mit Hans Freistadt auf der einen Seite und mit Ralf Stefan Driesch auf der anderen da unterwegs wäre. Dann wäre dieses Bild von Einheit auch nicht mehr ganz so, wie das jetzt da dargestellt ist. Also, Einheit, wir müssen gucken, wie wir uns der Sache nähern. Bevor wir uns mit dem Bibeltext beschäftigen, möchte ich gerne darauf eingehen. Ihr müsst da hinten weiterklicken. Ihr habt das Manuskript da. Möchte ich gerne auf die Hindernisse eingehen, die uns Einheit erschweren. Das erste Hindernis, was ganz ernst zu nehmen ist, ist bei vielen einfach dieser Grundgedanke, wenn ich mit allen, die sich Christen nennen, Einheit praktizieren will, dann habe ich Angst, den rechten Glauben zu verleugnen. Wenn andere Kinder taufen, wenn andere Heilige verehren, wenn andere Frauen auf die Kanzel lassen, wenn andere gleichgeschlechtliche Paare segnen, kann ich dann mitgehen oder nicht? Und das ist ein echter Konflikt, in dem viele drinstehen. Gerade im Moment ist die Gefahr der Spaltung der evangelikalen Bewegung am Thema Homosexualität ganz aktuell. Wie gehen wir damit um? Das zweite Problem, das zweite Hindernis auf dem Weg zur Einheit, ist die Theologie der Absonderung. Ich habe das... Wir müssen auf die Technik noch einen kleinen Moment warten. Klappt es für euch? Okay, müssen wir vielleicht auf die Folien verzichten. Ich erinnere mich an meine Jugendzeit in Heigerseelbach. Und in dieser Zeit gab es ganz starre Grenzen zwischen Gemeinde und Dorf oder Welt. Es gab eigentlich keine Schnittpunkte. Mein älterer Bruder war in der Freiwilligen Feuerwehr. Das war schon ein Novum. Also es gab wirklich ganz klare Grenzen und es wurde begründet zum Teil mit Hebräer 13, Vers 12. Da steht, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Tores gelitten. Deshalb lasst uns zu ihm hinausgehen, außerhalb des Lagers und seine Schmach tragen. Das war die Begründung dafür, eine Stelle, die eigentlich ganz anders gemeint ist in einem anderen Zusammenhang. Keine Berührung mit der sogenannten Welt. Und das war schon heftig, diese Grenzen. Das nächste Hindernis ist ein Stück weit Stolz und Überheblichkeit. Ich habe in meiner Kindheit und auch darüber hinaus, auch später noch, Brüdergemeinden immer wieder als die Rechtgläubigen so erlebt. Zumindest war das Bild, was vermittelt wurde. Und ich weiß noch, dass gerade auch ganz früher, dass dieses Sendschreiben an die Gemeinde in Philadelphia, wo die Gemeinde so gelobt wird, dass das so als das Sendschreiben an die Brüdergemeinden gesehen wurde. Ein perfektes Selbstbild wurde gepflegt. Die Bilanz ist eigentlich ernüchternd. Ich möchte es mal deutlich machen an dieser Stelle. Dieser Saal hier hat ungefähr 300 Gottesdienstbesucher. Gehen wir mal von der Zahl 300 aus. Unser Land hat ungefähr 80 Millionen Einwohner. Wenn wir das umrechnen und ihr wärt jetzt, würdet stehen für die 80 Millionen Einwohner, dann würde ich jetzt die Zahl derjenigen, die in Freikirchen in Deutschland aktiv sind, es wird ungefähr mit 400.000, könnte man sie berechnen. Das sind 0,5%. 0,5% von diesem Saal wären 1,5 Personen. Ich hatte Arnold und Thomas mal gebeten, nach vorne zu kommen. Die Techniker, die sonst immer hinten sitzen, helfen mir mal, was zu veranschaulichen. Also, ihr seid die Bundesrepublik Deutschland, oben die Empore und hier unten. Hier kommen die Vertreter der Freikirchen, alle Freikirchen in Deutschland zusammen. 1,5. Thomas, kannst du vielleicht mal in die Hocke gehen? So, also es ist schwierig mit den Prozenten dann zu arbeiten. Von diesen Freikirchen in Deutschland ist der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden mit 80.000 Mitgliedern die größte Freikirche. 0,1%, 0,3 Personen. Arnold, du kannst dich gleich schon wieder setzen. Thomas müsste jetzt noch ein bisschen kleiner werden, 0,3%. Es ist fast nicht mehr leistbar, steh wieder auf. Aber gib mir mal die linke Seite hier, also das nehmen wir jetzt mal als 0,3%. Und innerhalb dieser Arbeitsgemeinschaft sind die Brüder, innerhalb des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden, sind die Brüdergemeinden mit 8.000 ungefähr beteiligt. Das sind nochmal davon 10%. Kommt auf 0,03%. 0,03% von ihm. Wie gesagt, es müsste eigentlich so der Schuh, wer noch blieb noch übrig. Irgendetwas, was so im Verhältnis zum Ganzen zu 100% steht. Es ist deprimierend. Und das soll alles sein, was in Deutschland irgendwo rechtgläubig ist. Das wäre schade. Danke, Thomas. Also es macht uns demütig, wenn wir uns mal bewusst werden, wie klein eigentlich unsere Gruppierung innerhalb des Ganzen ist. Das vierte Hindernis ist Angst vor Andersartigkeit und Veränderung. Eben wurde eingeladen zu dieser Veranstaltung über Flüchtlinge. Diese Angst vor Veränderung geht im Moment derzeit in Deutschland um, das ist ganz heftig. Und in unseren Gemeinden ist sie auch da. Angst vor Veränderung des Gottesdienstes, Angst vor zu viel anderen Liedern, die mir nicht gefallen, Angst vor anderem Stil, vor anderer Sprache. Ich verliere meinen vertrauten Raum, ich verliere meine Sicherheit, das kommt ins Wanken. Und dann bleibt noch dieser Aspekt, der auch hier erwähnt wurde, einfach der Frust. Frust über Leute, die mir irgendwo quergekommen sind. Da hat mich jemand schlecht behandelt, verletzt, einfach übersehen, über mich schlecht geredet. Und manchmal zieht sich das über Generationen hindurch. Echt lauter Hindernisse, Einheit wirklich zu leben. Und dann kommt dieser Text aus Johannes 17, Vers 17 bis 23. Da sagt Jesus, und er sagt es in einem Zusammenhang, ihr kennt es ist sein Gebet. Das Gebet, was er kurz vor seiner Kreuzigung spricht, was er zu seinem Vater spricht. Und aus diesem Gebet heraus ist dieser Text. Jesus sagt, Vater, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie geheiligt seien in der Wahrheit. Ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir. Damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Ein starker Text und ein starker Zusammenhang. Und dieser Text, ich habe es schon gesagt, ist im Prinzip das letzte Kapitel aus den Abschiedsreden Jesu. Und wenn man etwas am Schluss, wenn man weiß, sind meine letzten Worte, dann legt man einen besonderen Wert darauf. Das ist quasi der letzte Wille, das Testament oder das Vermächtnis. Das, was mir wirklich wichtig ist, das, was umgesetzt werden soll, das hat Jesus hier formuliert. Und deswegen können wir an diesem Text nicht vorbei. Dieser Text ist für uns eine riesen Herausforderung. Und den nächsten Abschnitt meiner Predigt habe ich überschrieben mit befähigt zur Einheit, weil. Und der erste Punkt ist, weil Jesus sich für uns geheiligt hat, und wir durch ihn geheiligt sind. Bei der Vorbereitung sprach mich jemand an und sagte, was bedeutet das eigentlich, geheiligt sein? Was soll ich damit anfangen? Was ist damit gemeint? In Hebräer 10, Vers 10 steht, und weil Jesus Christus den Willen Gottes erfüllt und seinen eigenen Leib als Opfer dargebracht hat, sind wir jetzt ein für alle Mal geheiligt. Jesus hat das gebetet vor seinem Leiden und er wusste, dass er kurz darauf einfach ganz schrecklich misshandelt und umgebracht werden würde. Und dass er das Ganze macht, weil die Schuld der Welt auf ihn geladen würde durch den Vater. Und sein Ziel war, andere freizukaufen, uns freizukaufen. Und deswegen hat er, das ist die Basis für diese Heiligung. Ich habe in Wikipedia nachgeschlagen, da steht heilig, bezeichnet etwas Besonderes, Verehrungswürdiges und stammt wortgeschichtlich von Heil ab, was sich abgeschwächt noch in Heil, in ganz wiederfindet. Im Englischen holy hat etwas zu tun mit whole, also auch vom Ganzen her. Im allgemeinen Sprachgebrauch ist heilig ein im Zusammenhang mit Religion gebrauchter Begriff mit der zugedachten Bedeutung einer Sphäre des Göttlichen, Vollkommenen oder Absoluten angehörig. Das heißt, wir sind herausgerufen. Wir sind durch Jesus herausgerufen, eine Atmosphäre des Göttlichen, des Vollkommenen oder Absoluten angehörig zu sein. Wir sind herausgerufen, Gott geweiht zu sein. Das ist auch eine Übersetzung für heilig. Für etwas besonders geweiht zu sein, Jesus geweiht zu sein. Wir sind seine heiligen Kinder, seine heiligen Mitarbeiter. Manchmal geht einem das gar nicht über die Lippen, dass wir Heilige sind, weil wir fühlen uns gar nicht so. Aber wir sind geheiligt durch ihn. Wir sind Heilige. An anderer Stelle steht das noch mehrfach in dem Neuen Testament drin. Wir sind als Heilige in der Lage, mit ihm selbst zu kommunizieren, seine Wahrheit zu ertragen und durch diese Wahrheit verändert zu werden. Wir sind befähigt zur Einheit, weil Jesus für uns betet. In Vers 20 steht, ich bitte aber nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden, damit sie alle eins seien. Und das macht deutlich, Jesus ist sich ganz klar gewesen, dass wir Einheit nicht von uns aus leben können. Einheit fällt uns nicht zu. Einheit ist etwas, wozu wir die intensive Hilfe und Gegenwart Gottes brauchen, was wir ohne ihn überhaupt nicht leben oder überleben würden. Deshalb das ganze Gebet in Johannes 17. Sein Gebet für uns. Und sein Gebet gilt nicht nur seinen 12 Jüngern, sondern in diesem Vers steht noch, ich bitte nicht allein für sie, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Das ist wie so ein, das baut auf. Die 12 Jünger haben die Gemeinde in Jerusalem gegründet. Und es ging weiter und weiter und weiter. Und dann ganz weit an diesem Ende dran steht Gemeinde Schillerstraße in Haiger. Und wir sind aber nicht das letzte Glied in der Kette, sondern durch unser Wort kommen andere zum Glauben und es geht weiter. Und dieses Gebet Jesu schließt das ein. Er hat die ganze weltweite Gemeinde im Blick. Wir sind befähigt zur Einheit, weil Gott als Vater, als Sohn und als Heiliger Geist in sich eine Einheit ist. In Vers 21 steht, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir. Könnt ihr euch noch erinnern, wie David das anschaulich gemacht hat mit den drei Stühlen, Vater, Sohn und Heiligen Geist, und diese Stühle aufeinander gestellt hat und gesagt hat, das ist so dieses Geheimnis. Gott in drei verschiedenen Personen und trotzdem eine Einheit. Und ich muss euch sagen, ich bin unendlich dankbar dafür, dass zwischen Vater, Sohn und Heiligen Geist keine Konkurrenz besteht. Dass nicht der eine sauer ist, wenn zu dem anderen gebetet wird. Und dass nicht der Vater den Sohn ausspielt oder der Sohn den Heiligen Geist und umgekehrt. Sondern dass wir alle Freiheiten haben, wirklich mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Heiligen Geist Gemeinschaft zu haben. Ich bin mir manchmal gar nicht sicher. Kann ich mit du sprechen oder mit ihr oder wie auch immer? Jesus sagt hier, wir. Mit dem Vater und er, wir. Also ich habe die Freiheit, du zu sagen, und ich habe die Freiheit, ihr zu sagen, wenn ich die Gesamtheit meine. Ich habe eine unglaubliche Freiheit, mit Gott zu sprechen. Wir sind befähigt zur Einheit, weil wir in engster Gemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn und dem Geist leben können. Vers 21c. So sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. In Jesus sein. Wie macht man das? Das muss ja irgendwo auch praktisch werden. Ich war mal in München im Deutschen Museum und da gibt es eine große Anlage, wo Blitze erzeugt werden. Und in der Mitte ist ein faradayscher Käfig, ein Metallkäfig, und ein Mann stieg dort hinein. Und dann wurde mit diesen Riesengeneratoren ein Blitz erzeugt, der durchaus einen dickeren Stab wirklich zerlegte. Und dieser Mann saß in seinem Käfig drin und es passierte ihm nichts, weil dieser Blitz außen abgeleitet wurde. Das ist mir zu wenig, Jesus nur als Blitzableiter in meinem Leben zu haben. Immer dann, wenn es irgendwo gerade brenzlig wird. Sondern es ist eigentlich viel mehr, dass ich wirklich in ihm lebe. Und er in mir, so sollen auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaubt, dass du mich gesandt hast. Moment, jetzt muss ich gucken. Okay, und dann in Vers 22, ich in ihnen und du in mir, damit sie vollkommen eins seien. Also erstmal wir in Jesus und dann Jesus in uns. Ich habe in den letzten Wochen renoviert, hatte diese Kanthölzer unter die Sparren aufzufüttern und die mit 80er Schrauben zu befestigen. Das kann man in solider Handarbeit machen. Man kann bohren, man kann schrauben und schafft dann vielleicht auch 10 am Tag und hat dann Muskelkater, ich zumindest. Man kann aber auch einen Akkuschrauber nehmen, den kann man mit Bohrer bestücken, und auch mit einem Schraubkopf. Und dieser Akkuschrauber symbolisiert das für mich. Das ist mein Leben. Ich bin Mitarbeiter Gottes. Aber wenn dieser Akkuschrauber nicht wirklich die Power hat, dann ist dieser Akkuschrauber irgendwie auch fehl am Platz. Aber mit dem Powerpack innen drin ist er in der Lage, wirklich diese Sachen sehr, sehr zügig und sehr schnell zu bearbeiten. Da brauche ich nicht lange zu warten. Und das ist für mich dieses Beispiel gewesen. Ihr kennt es wahrscheinlich schon längst. Dieses Beispiel gewesen, wie stark ich darauf angewiesen bin, auf die Möglichkeiten Jesu. Wie stark ich darauf angewiesen bin, dass wirklich seine Kraft in mir wirksam wird. Dass ich in ihm bin und er in mir. Und ich habe oft gedacht in meinem Leben, es gibt nichts Tragischeres, als aus dieser Verbindung rauszufallen. Wenn sich irgendwas einschleicht, was wirklich diese Verbindung hier löst, dass das nicht mehr zusammen ist, das ist für mein Leben die große Tragik. Und es ist auch tragisch, wenn man mit so einem Akkuschrauber unterwegs ist und der Akku ist komplett leer. Dann wird es höchste Zeit, zur Ladestation zu gehen und aufzuladen. Und ich brauche diese Zeiten an der Ladestation, wo Jesus mich wirklich füllt, wo diese Gegenwart einfach mein Leben erfüllt. Befähigt zur Einheit, weil Jesus uns seine Herrlichkeit gegeben hat. Vers 22. Und ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast, damit sie eins seien, wie wir eins sind. Vergangenheit. Wie heißt das im Englischen? Ich habe im letzten Englischkurs damit gekämpft. Simple Past, oder? Simple Past heißt, es ist abgeschlossen. Es ist gemacht. Ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Das steht hier. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Ich würde mich auch nicht trauen, so etwas zu denken. Jesus sagt, das habe ich weitergegeben. Was bedeutet denn die Herrlichkeit Jesu? Auf der einen Seite seine Art. An anderer Stelle steht, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herzen. Seine Barmherzigkeit ist wirklich da. Sie steht zur Verfügung. Seine Geduld steht zur Verfügung. Seine Freundlichkeit. Seine Sanftmut. Aber auch seine Leidenschaft für Gott und für sein Reich. Das ist da. Die Herrlichkeit, die Jesus uns gegeben hat. Dazu gehört seine Vollmacht. Die Vollmacht über unsichtbare Mächte. Die Vollmacht über Krankheiten. Die Vollmacht, das zu tun, was Jesus getan hat. Ich habe ein Bild mitgebracht, das war vor anderthalb Jahren, waren wir in Nepal und haben dort einen Nationalpark besucht und dort wurde Elephant Ride angeboten, also auf diesen Elefanten konnte man reiten und ich war mit Juliane und meinem Bruder Herbert zusammen auf so einem Tier unterwegs und es war schon erstaunlich. Also für uns war es beruhigend, dass diese Kolosse auf diese kleinen Männer, die oben drauf saßen, hörten. Dass diese kleinen, im Verhältnis zu den Elefanten, diese kleinen Leute oben drauf saßen und den Elefanten dirigiert haben. Ich habe zu meinem Bruder gesagt, wie blöd ist der Elefant eigentlich? Der brauchte eigentlich nur seinen Rüssel zu nehmen, oben drauf zu packen und diesen Knaben da runterzusetzen, mal tief ins Wasser zu tunken, wenn wir den Fluss gequert haben, und er wäre diese Sache los gewesen. Dieser Elefant war sich überhaupt nicht bewusst, oder diese Elefanten, welche Kraft in ihnen steckte. Diese Elefanten haben nur das getan, was diese Treiber wirklich von ihnen verlangten. Und dieses Bild ist mir so deutlich geworden. Wir haben eine Power, von der wir keine Ahnung haben, oder nur bedingt Ahnung haben. Manchmal blitzt so ein bisschen durch. Wir haben diese Kraft Jesu. Jesus sagt, ich habe ihnen deine Herrlichkeit gegeben. Die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast. Das ist genau damit verglichen. Und ich möchte so gerne mir besser bewusst werden, in welcher Kraft wir leben. Wir leben in einer Welt, die unbedingt Hilfe braucht. Wir leben in einer Welt, die so sehr sich nach Hilfe sehnt. Und deswegen wird es Zeit, dass wir uns dessen bewusst werden. Und deswegen können wir die Hindernisse, die ich am Anfang erzählt habe, überwinden. Einheit ist nicht Gleichschaltung, das ist wichtig, sonst hätte Gott uns nicht so unterschiedlich geschaffen und mit so unterschiedlichen Gaben bedacht. Aber Einheit ist möglich. Und ich kann diese Angst, den rechten Glauben zu verleugnen, das war dieser erste Grund, da kann ich diese Stelle aus 1. Johannes 4 ganz wunderbar nehmen. Da schreibt der Johannes: Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. In der katholischen Kirche wird Jesus als im Fleisch gekommen angesehen. In den orthodoxen Kirchen auch. Ich habe einen Mann vor Augen, 80 Jahre alt, von seiner Profession her evangelischer Pfarrer, ein Mann mit einem unglaublichen Weitblick. Und er sagte: Glaubt doch nicht, dass Gott seine größten Kirchen aufgegeben hat. Gott liegt so viel am Herzen, dass die Menschen, die dort an ihn glauben, auch mit ihm leben. Und er wird Erweckung geben. Und das hat mich so ermutigt auch, wirklich zu sagen, wir haben Päpste, die sind im Moment Papst Benedikt. Er war ein Jesusfreund. Er hat ein Buch über Jesus geschrieben. Ein richtig gutes Buch. Und jetzt unser jetziger Papst ist auch erstaunlich, was er wirklich bewegt. Ich rede jetzt nicht irgendwo das Wort für Ökumene, aber ich möchte einfach uns die Angst nehmen, mit anderen, die Jesus lieben, einfach Gemeinschaft zu haben und weit zu denken. Viel weiter als das, was wir vielleicht bisher gedacht haben. Die Theologie der Absonderung, die wird schon in diesem Text, den wir heute haben, einfach schon widerlegt. In Vers 18 steht, oder in Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Ganz eindeutig, wir sind Gesandte. Stolz und Überheblichkeit. In Philipper 2, Vers 3 steht, seid vielmehr bescheiden und achtet andere höher als euch selbst. Und ich denke, das gilt auch als Gemeinde. In Matthäus 7 steht, richtet nicht, auf dass ihr nicht gerichtet werdet. Mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch wieder gemessen werden. Das sind Stellen, die sind schon gegen unseren Stolz, gegen das Gefühl, wir sind die Besonderen. Und ich glaube, dass an dieser Stelle Buße angebracht ist. Dass wir Buße darüber tun, wo wir uns über andere gestellt haben. Denn Buße ist immer auch der Weg zur Veränderung. Angst vor Andersartigkeit und Veränderungen war einer der Gründe, warum Einheit nicht möglich ist. Jesus erspart uns die Veränderungen nicht. Das ist die Botschaft, die er uns auch immer wieder gibt. Aber er geht mit uns durch. Und unsere Sicherheit sind nicht die Regeln, sind nicht der Rahmen, der ganz fest ist und wo ich dann weiß, jetzt kommt das und dann kommt das. Unsere Sicherheit ist Jesus. Mit ihm gehen wir durch. Und dann kommt dieser Frust. Und das ist oft das größte Hindernis für Einheit. Jemand, der mich schlecht behandelt hat und so weiter. Und an dieser Stelle wird deutlich, Vergebung ist ein zentraler Bestandteil unseres Glaubens und Lebens. Und muss es bleiben. Ansonsten werden wir nicht zur Gemeinschaft fähig. Philipper 2, Vers 13 sagt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Durch Christus. Denkt dran, ich habe diesen Powerpack hier hinten dran und ich habe wirklich die Kraft von Jesus, nicht aus mir heraus. Das sind nicht meine Schuhe. Wenn es in unserer Beziehung schon mal ein bisschen knirscht, ihr glaubt das nicht, dass wir uns auch schon mal zanken können, aber es kommt schon mal vor, dass wir nicht einer Meinung sind, Jule und ich, und jeder das Gefühl hat, mir wird Unrecht getan. Ich habe Recht. Und ich merke, in dem Moment, wo ich mal in die Schuhe meiner Frau schlüpfe, nicht ganz praktisch, sondern in Gedanken, wo ich mich in ihre Rolle versetze und mal von ihr aus denke, Mensch, was war das denn eigentlich? Wie sieht sie das denn? Wie trete ich ihr denn gegenüber auf? In dem Moment ist der Konflikt nicht mehr so da, nicht mehr so stark. Das ist der Anfang vom Ende eines Konfliktes. Wenn ich in die Schuhe des anderen treten kann und mir Gedanken machen kann, wie empfindet er das eigentlich? Auch das, was ich da gerade gesagt habe, was ich getan habe, wie ich mich verhalte. Und das ist eine unglaubliche Hilfe, mir das einfach bewusst zu werden. Ich denke von deiner Position aus und ich nähere mich dir an. Eine ganz praktische Hilfe, einfach auch Einheit zu leben. Wir sind berufen zur Einheit, beauftragt zur Einheit. Jesus hat das unmissverständlich deutlich gemacht. wie du mich gesandt hast in die Welt, so sende ich auch sie in die Welt. Ein anderes Wort für Gesandte ist Apostel oder Botschafter oder Vertreter für jemand, Vertreter für Jesus an seiner Stelle. Deshalb bitten wir an Christi statt, also an seiner Stelle. Wer euch hört, hört mich. Jesus hat uns ganz viel Autorität gegeben. Wir sind Gesandte. Und jetzt kommt der Hammer. Wir sind der Beweis der Sendung Jesu. Dass Jesus ernst genommen wird, hat was damit zu tun, wie wir Gemeinschaft leben. Das ist herausfordernd. Das macht demütig, weil ich denke, dass wir an vielen Stellen schuldig geworden sind. Aber es macht auch unglaublich stolz. Wir können anderen an unserem Umgang miteinander zeigen, wie Jesus ist. Vers 21, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir bist und ich in dir, so sollen auch sie in uns sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Die Welt ist der Bereich um uns herum. Damit meine Arbeitskollegen, damit die Menschen in Haiger, damit die Flüchtlinge, die kommen, damit andere, mit denen ihr Kontakt habt, glauben, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass der Vater ihn gesandt hat, das können sie an uns ablesen, an unserer Einheit untereinander. Vers 23, ich in ihnen und du in mir. Jesus wiederholt das. Es ist ihm so wichtig, damit sie vollkommen eins seien und die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, wie du mich liebst. Geliebte Gottes, in dem gleichen Maße, mich, sie liebst, wie du mich liebst. Steht eindeutig hier, schwarz auf weiß. David hat am letzten Sonntag darüber gesprochen, wie Einheit wirklich auch zu einer Macht führt, zu einer Vollmacht führt. Und ich glaube, dass unsere Gebete, ich glaube, dass unsere Worte eine ganz andere Schwerkraft bekommen, wenn diese Einheit stärker sichtbar wird, wenn wir diese Einheit leben. Und ich habe deutlich gemacht, diese Einheit besteht nicht in einer Uniformität, in einer Gleichschaltung, dass wir äußerlich gleich sind. Aber diese Einheit besteht, dass wir innerlich uns unter dem Kreuz wiederfinden. Ich habe die Pariser Erklärung des CVJM mal mitgebracht. Das fand ich sehr interessant. 1855 wurde diese Erklärung abgegeben. Hartmut Hühnerbein hat in der Kirche bei unserem Eröffnungsgottesdienst für die Allianz Gebetswoche darüber gesprochen. Und da haben sich junge Männer, waren es damals, zusammengetan. Inzwischen ist es ja geändert worden, dass da, wo junge Männer steht, junge Menschen steht. Und ich lese das einfach mal vor. Die christlichen Vereine junger Menschen haben den Zweck, solche jungen Menschen miteinander zu verbinden, welche Jesus Christus nach der Heiligen Schrift als ihren Gott und Heiland anerkennen, in ihrem Glauben und Leben seine Jünger sein und gemeinsam danach trachten wollen, das Reich des Meisters unter jungen Menschen auszubreiten. Keine an sich noch so wichtigen Meinungsverschiedenheiten über Angelegenheiten, die diesem Zweck fremd sind, sollten die Eintracht brüderlicher oder geschwisterlicher Beziehungen unter den nationalen Mitgliedsverbänden des Weltbundes stören. Das heißt, zusammengefasst unter einem Ziel, zusammengefasst unter einer Bewegung, unter dem Kreuz, bei Jesus. Jesus, Freunde. Es ist ein erschütternder Zusammenhang zwischen Erkenntnis Jesu in der Welt und unserer Einheit als Christen. Aber es ist auch eine unglaubliche Chance. Wir in ihm und dem Vater, der Vater in uns, und uns der von ihm gegebenen Herrlichkeit bewusst zu werden, die PS auf die Straße zu bringen. Letztes Jahr im Sommer waren wir in Nürnberg. In Nürnberg war ein Kongress, Awakening Europe hieß er. Ich wusste nicht richtig, was sich dahinter verband. Ich habe nur gesagt, es könnte was ganz Gutes werden, dann will ich dabei sein. Wenn es ein Flop ist, buchen wir das als Urlaub. Es war unglaublich, 25.000 Menschen, überwiegend junge Menschen, aus 25 Ländern in Europa, kamen zusammen als Jesus-Freunde. Ich habe selten erlebt, dass Jesus in einer solchen intensiven Form angebetet wurde, wie dort in Nürnberg. Einer der Redner, ein Paradiesvogel, er kam aus der Drogenszene, er sagte, ich war dabei, mich umzubringen, als Gott mich erwischt hat. Und dieser Mann sprach, my friend Jesus. Und wenn er das sagte, traten ihm Tränen in die Augen. Das hat mich so bewegt, dass ich gedacht habe, dort finden wir uns, bei Jesus. My friend Jesus. Das wünsche ich mir, dass wir uns in dieser Einheit finden, als Jesus-Freunde. Und dass wir daran erkennbar sind. Einheit ganz nach meinem Geschmack. Ihr werdet auf den Geschmack kommen. Ich werde auf den Geschmack kommen, weil diese Einheit ist unglaublich, unglaublich herausfordernd und bewegend und rührt uns ganz tief an. Und diese Einheit ist ganz nach Gottes Geschmack. Denn das hat Jesus hier deutlich gemacht. Amen. Ich denke, dass wir einen Moment der Antwort lassen, wo ihr antworten könnt. Wo wir wirklich auch vielleicht auch Zeit haben, auch Buße zu tun und zu sagen, Jesus, ich war arrogant, ich habe an manchen Stellen schlecht über andere gedacht, mich über sie gestellt und wo einfach diese Freiheit neu aufbricht, Jesus, ich will ein Jesusfreund sein, ich will mit dir leben. Ich werde dann mit einem Gebet schließen und danach singen wir noch ein Lied.